Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Lady Di, die ist noch am Leben. Kondensstreifen von Flugzeugen, das sind in Wirklichkeit so Psychodrogen, um uns gefügig zu machen. Vor allem aber ist Corona nur ein Schwindel und wird durch den Mobilfunkstandard 5G ausgelöst. Und ist aber irgendwie dazu da, uns alle mit Chips von Bill Gates zu impfen und das auch nur, damit dann eine elitäre, pädophile Clique die Welt beherrschen kann, die Kinder foltert, um aus deren Blut einen ewig jung machenden Stoff zu gewinnen. Das klingt ziemlich irre, das ist ziemlich irre und trotzdem glauben, irritieren viele Menschen sowas. Manchmal ist es dann sogar die beste Freundin oder die eigenen Eltern. Wie wir sowas kontern können, ob wir das kontern können, darüber hat die Journalistin und Netzexpertin Ingrid Brodnik ein Buch geschrieben. Einspruch heißt dieses Buch. Guten Tag, Frau Brodnik.
Guten Tag.
Tja, Einspruch, das sagt sich so leicht, denn Ihrem Buch wird deutlich, es ist überhaupt nicht leicht und es fängt ja schon damit an, man will ja vielleicht auch den Familienfrieden gar nicht gefährden und umschifft dann solche Themen. Warum sollten wir trotzdem das überhaupt versuchen, dagegen anzureden?
Weil wenn Leute Falsches glauben, kann das schwere Konsequenzen haben. Gerade jetzt in der Corona-Krise sind das ja oft auch falsche Behauptungen über Gesundheitsthemen. Und das führt dazu, dass manche Menschen vielleicht hinausgehen, keine Maske tragen. Oder, ich gebe ein Beispiel, ich habe mit einer Bekannten gesprochen, deren Vater trinkt Bleichmittel, weil er glaubt, das hilft gegen das Coronavirus. Die Gefahr ist gerade bei Gesundheitsfakes, dass Leute sich selbst schädigen oder andere. Also Falschmeldungen, Verschwörungsmythen, man lacht da oft darüber. Das klingt so skurril, aber dahinter stecken eigentlich Schicksale, Familien zerbrechen und manche schädigen sich selbst.
Sie geben in Ihrem Buch recht konkrete Tipps, was ich machen kann, um ein solches Gespräch sinnvoll zu führen. Und deshalb weiß ich auch, so wie ich gerade unser Gespräch begonnen habe, das war grundfalsch. Ich habe nämlich diese ganzen Verschwörungsmythen aufgezählt. Ich habe sie laut ausgesprochen und damit wieder in die Welt gesetzt. Das sollten wir nicht tun?
Genau, das Problem ist, wenn wir diskutieren, dann sind wir häufig wie das Kaninchen, das auf die Schlange starrt. Also wir starren auf das Falsche. Und wir reden dann häufig darüber, über alles, was falsch ist und nicht stimmt. Also nein, Bill Gates will nicht. Nein, Impfungen sind kein dunkler Plan um Punkt, Punkt, Punkt. Und was dann schnell passiert ist, man vergisst die eigenen, eigentlich starken Argumente, auch das, was einem wichtig ist, zu betonen. Zum Beispiel ist es so, dass Impfungen eines der wichtigsten Instrumente der Medizin sind, um Krankheiten zurückzudrängen. Und dass die Krankheit in der Regel viel, viel schlimmer als die Impfung ist. Und die Gefahr ist, dass sie eben das Falsche wiederholen und nicht das Richtige. Und die Wiederholung, das wissen wir aus der Psychologie, die Aussage, die öfters wiederholt wird, die sickert eher ins Denken ein und die wird auch eher für wahr gehalten. Das nennt man den Wahrheitseffekt oder auf Englisch klingt es eigentlich noch ein bisschen cooler. Das ist der Illusory Truth Effekt. Das heißt, das pure Wiederholen führt dazu, dass Menschen etwas für wahr halten.
Das war jetzt mal ein erster von diesen konkreten Tipps. Wir kommen gleich noch auf eine ganze Reihe von solchen Tipps. Um aber überhaupt ein solches Gespräch zu führen, muss ich ja erstmal merken, na Moment mal, das, was da gerade meine Schwester erzählt, was da gerade mein bester Freund erzählt, irgendwie ist das doch nicht ganz sauber. Und es ist ja nicht alles so offenkundiger Unfug wie die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe. Was gibt es für Kniffe, um überhaupt herauszufinden, dass etwas zum Beispiel ein Verschwörungsmythos ist?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir über das Thema reden, dann heißt es oft, das Problem ist Bill Gates und die Mikrochips. Das größere Problem sind die Falschmeldungen, die man vielleicht gar nicht erkennt oder wo man sich unsicher ist. Also die Dinge, die irgendwie logisch klingen, aber man weiß nicht so recht. Und da ist mein Tipp, fragen Sie mal nach, woher hast denn du das? Was ist denn da deine Quelle, wenn Ihnen etwas vielleicht so ein bisschen unkoscher vorkommt? Ich gebe ein konkretes Beispiel. Derzeit passiert es vielen, dass in der Familie, im Freundeskreis jemand sagt, ich habe Angst vor der Impfung, weil die könnte mich unfruchtbar machen. Achtung, das ist falsch. Aber wie komme ich da drauf? Sie können in Google genau danach suchen, geben Sie ein, Impfung, Coronavirus, Unfruchtbarkeit und dann das Wort Faktencheck. Und gerade wenn ein Mythos schon sehr häufig wiederholt wurde, dann gibt es häufig solche Kontrollen. Das ist der erste Zugang, ganz konkret nach der Behauptung suchen, die häufigsten Fakes, die sind schon überprüft.
Jetzt ist die Schwierigkeit, wenn ich so etwas google, da komme ich auf die unterschiedlichsten Einschätzungen und gerade wenn es zum Beispiel ein Gesundheitsthema ist, dann kann ich als Laie ja gar nicht unbedingt wissen, wer ist denn da jetzt überhaupt wirklich eine Expertin oder ein Experte. Das ist ja gerade in Corona-Zeiten oft ein Streitpunkt. Warum bekommt Christian Drosten mehr Gehör als Sucharit Bhakdi, der was ganz anderes erzählt? Wie erkenne ich als Laie Expertinnen?
Vollkommen richtig. In der Kakophonie der Stimmen ist es nicht immer so leicht herauszuhören, wer hat meine Aufmerksamkeit verdient. Aber es gibt ein paar Gradmesser. Erstens, schauen Sie sich an, stammt die Person vom Fach? Weil wir haben häufig auch Menschen, die sind überhaupt keine wirklichen Experten. Ich gebe Ihnen ein extremes Beispiel. In Österreich gab es einen Zahnarzt, der Verschwörungsmythen verbreitet hat. Jetzt hat natürlich ein Zahnarzt medizinische Kenntnisse, aber er ist kein Experte für Virologie, nicht so wie der Herr Drosten. Und die zweite große Frage ist, ist die Person wirklich auf dem Fach aktiv und auch jetzt aktiv, publiziert die? Da gibt es einen wichtigen Gradmesser. Wenn jemand jetzt Wissenschaftler ist und auch forscht, dann wird das in wissenschaftlichen Journals publiziert. Da gibt es den sogenannten Peer Review. Das heißt, das wird dann von anderen FachkollegInnen auch überprüft. Es gibt die Begutachtung anderer. Wohingegen jemand wie der Herr Bhakdi, der ist ein Professor im Ruhestand, selbst nicht publiziert. Das heißt, seine Aussagen müssen nicht der wissenschaftlichen Kontrolle standhalten. Und dann das Dritte, schauen Sie sich an die konkreten Behauptungen einer Person. Wie oft ist der schon aufgeflogen mit Falschem? Und wenn Sie beim Herrn Bhakdi hinschauen, ist der extrem oft aufgeflogen.
Jetzt ist es so, dass wir in diesen Punkten jetzt immer noch darum reden, wo finden wir vielleicht sachliche Fehler, wo können wir etwas mit Argumenten und Fakten widerlegen. Sie machen in dem Buch aber auch sehr deutlich, Fakten sind eigentlich nur die halbe Miete. Sie reden davon, es gäbe so eine Ansteckungskraft der Emotionalität.
Genau. Der Hintergrund ist, die Anziehungskraft von Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen, die baut ja nicht auf der Faktenebene auf. Da findet man oft schnell den Gegenbeleg. Aber das Problem ist, das funktioniert, weil hier mit Emotionen gearbeitet wird. Und speziell in der Corona-Krise muss man sagen, gibt es eine große Verunsicherung und Sie müssen davon ausgehen, dass wenn Menschen verunsichert sind, dann suchen sie oft die eine große Erklärung, weil es oft angenehmer ist, in der Früh aufzuwachen und sich zu denken, ich habe eine Erklärung für alles, ich weiß, was in Wahrheit dahinter steckt, als auch mit Ungewissheit zu leben. Das wirklich Verlockende an diesen Geschichten ist nicht, dass sie so brillant wären, sondern dass sie Menschen Halt geben und dass es so ein bisschen eine, wenn auch trügerische Form der Selbstvergewisserung in unsicheren Zeiten ist.
Ich habe Sie am Anfang gefragt, warum sollen wir denn überhaupt dagegen argumentieren mit Fakten? Ich frage mich das jetzt noch mehr. Bringen dann Faktenchecks, bringen Fakten irgendwas?
Fakten bringen etwas, weil, ich gebe ein Beispiel, ich habe in meinem Buch auch mit einer Frau gesprochen, die war Verschwörungsgläubige. Und irgendwann hat es dann begonnen, dass sie wieder Zweifel an diesen Erzählungen hatte. Und da war sie dann empfänglich, da hat sie zum Beispiel plötzlich einen Faktencheck geglaubt und hat sich gedacht, ich wurde manipuliert. Und ganz wichtig war, das hat sie mir erzählt, ihre Schwester, die schon immer wieder auch kritisch Fragen gestellt hat, also die gefragt hat, meinst du wirklich, dass die Medien alle gleichgeschaltet sind? Aber die vor allem auch bemüht war, die positive Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das ist wichtig, weil man Menschen dann Halt gibt und auch weil es noch ein Korrektiv gibt um diese Person. Und dann kann es passieren, dass bei manchen wieder Zweifel heranwachsen. Und dann ist gut, wenn jemand da ist, der zum Beispiel auf solche Informationen auch wieder hinweist.
Also Risse ins geschlossene Weltbild bringen. Ich fand das eine ganz erstaunliche Erkenntnis in Ihrem Buch. Es gibt nicht dann irgendwie so einen Bruch, dass man jemandem die Augen öffnen kann, sondern es ist ein ganz langsamer, kleiner Trippelweg da wieder raus. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die selbst Verschwörungsgläubige war. Und die hat so sinngemäß erklärt, das ist ein langer Weg zurück, den man laufen muss, wenn man zum Beispiel glaubt, es gibt eine dunkle Elite, die steuert die Welt. Zumindest bei ihr war das so, das war ein schrittweiser Prozess. Und da war auch wichtig, dass Leute sie dabei unterstützt haben. Also sie hat mir erzählt, ihre Schwester, die hat ihr gezeigt, ich bin für dich da, ich lasse dich nicht fallen. Und da kann man das auch zusätzlich fördern, indem man zum Beispiel Leute, die Falschheiten glauben, auch in den Weg erleichtert. Die Gefahr ist, dass man sich selbst ärgert, wenn solche Äußerungen fallen. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, geh red nicht zu einem Blödsinn oder nimm den Aluhut ab, dann ist die Chance groß, dass die Person sich Ihnen versperrt oder dass jemand mit Ihnen nicht mehr diskutieren wird. Der wirkliche Spagat ist, in der Sache zu widersprechen, aber der Person Wertschätzung auszudrücken. Und das klingt immer so logisch, aber in der Hitze des Gefechts, gerade auch wenn in Ihrer Familie ein geliebter Mensch das glaubt, ist es überhaupt nicht leicht, cool zu bleiben. Und mein Tipp ist wirklich, möglichst von Beleidigungen oder harten Zuschreibungen Abstand zu nehmen, weil sie erwarten, dass die Person ihnen noch zuhört. Darum bin ich auch kein Fan des Wortes Covidiot, weil ich glaube, es bereichert unsere Debatte nicht und ein paar Leute, die vielleicht noch zuhören würden, die könnten davon abgeschreckt werden.
Das ist aber, Sie haben es gerade schon angedeutet, das ist ja wirklich nicht leicht, denn viele dieser Verschwörungstheorien, die sind ja auch wirklich antisemitisch, die sind brachial menschenverachtend. abschreckend. Und wenn dann eine Jana aus Kassel sich mit einer Widerstandskämpferin vergleicht, es fällt nicht leicht, da gelassen zu bleiben. Wie machen Sie das?
Genau, also das Erste ist auch, was Sie nicht tun sollten, ist dann darüber hinwegstreichen und das gar nicht mehr ansprechen, was da fällt. Das ist unglaublich schwierig. Sie können zum Beispiel mit Ich-Botschaften arbeiten und sagen, ich finde es unglaublich schwer, was du da sagst. Zum Beispiel, du vergleichst dich hier mit Sophie Scholl. Das ist eine Frau, die ist ermordet worden von den Nationalsozialisten. Das Schlimmste, was dir passiert ist, dass du vielleicht ein bisschen eine kleine Strafe bekommst, weil du ohne Maske im Supermarkt warst. Das ist verletzend und ich finde das auch vom Geschichtsbild sehr schwierig. Warum? Wenn sie es mit Ich-Botschaften sagen, dann kann es die Person vielleicht leichter akzeptieren. Und zweitens, sie sollen schon ansprechen, was da auch für problematische Inhalte drin sind, aber gleichzeitig der Person nach Möglichkeit noch zeigen, dass sie sie wertschätzen. Und das ist, ehrlich gesagt, für Familien die größte Herausforderung. Aber es gibt dann auch ein paar Kniffe, wie sie es eine Spur leichter schaffen, jemanden auch zum logischen Denken wieder hinzuleiten. Aber ich muss gleich vorweg sagen, es gibt beim Diskutieren keine Wunderwaffe. Es gibt nicht das eine Mittel, das garantiert greift.
Ein weiterer Kniff, den Sie vorschlagen, ist, wir sollen an das Selbstbild unseres Gegenübers anknüpfen. Denn Menschen, die an solche absurden Theorien glauben, die halten sich ja für besonders kritisch. Da sollen wir anknüpfen?
Genau, das wurde auch in Australien bei einem Deradikalisierungsprogramm schon getestet. Nämlich, schauen Sie sich die Rhetorik von Verschwörungsgläubigen an. Die sagen ja oft, ihr seid die Schlafschafe, wir haben die Wahrheit erkannt. Das heißt, die glauben, die haben mehr Durchblick als die anderen. Und da kann man aber auch anknüpfen und sagen, du bist doch so ein kritischer Geist, warum glaubst du gerade dieser Quelle? Und wenn ich etwas ergänzen darf, das wichtigste oder beeindruckendste Instrument, das ich kenne, ist ehrlich gesagt die Frage. Weil sie mit Fragen auch auf Unstimmigkeit in solchen Vorstellungen hinlenken können. Die Frage, die wirkt auch oft nicht aggressiv, sondern die wirkt mal zuhörend und sie können fragen, woher hast du das? Warum vertraust du gerade dieser Quelle? Wie fühlst du dich, wenn du das hörst? Die Frage ist kein Wundermittel. Sie brauchen jemanden, der bereit ist, sich noch solche Fragen zu stellen, aber die Frage ist ein mächtiges rhetorisches Instrument, um auch zum Beispiel solche Unstimmigkeiten stärker in den Fokus zu rücken.
Laufe ich mit Fragen nicht Gefahr, dass ich mich in diesem Irrgarten komplett verlaufe? Denn wer schon mal mit einem Verschwörungsgläubigen diskutiert hat, weiß, da kommt ein Argument nach dem nächsten, die springen gedanklich immer weiter. Und wenn ich da jedes Mal nachfrage, Da kann ich ja Jahre mit verbringen.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sollten die Frage nutzen als Instrument, dass Sie das Gespräch lenken. Wenn man mit Verschwörungsgläubigen diskutiert, dann beginnen die oft mit Bill Gates, der irgendwas gemacht hätte angeblich. Dann kommt irgendwas mit der Maske, wie böse die sei. Und dann ist man bei den Impfungen. Und innerhalb von kürzester Zeit diskutieren Sie zu 7 verschiedenen Themen. Und ehrlich gesagt werden Sie nicht bei 7 verschiedenen Themen den Überblick behalten. Sie werden nicht überall gleich eloquent sein. Da kann die Frage schon genutzt werden. Nicht, dass Sie zu jedem dieser Themen fragen, wo hast du das, sondern immer wieder zurück zu einem Thema. Zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei Bill Gates. Du sagst, er hätte das geäußert. Woher hast denn du das? Jetzt schauen wir uns das Zitat wirklich an. Das heißt, wer fragt, der kann das Gespräch führen, aber nur dann, wenn Sie sehr strategisch überlegen, wo möchte ich denn hin? Da ist der Tipp, mit der Frage bei dem konkreten Beispiel zu bleiben und so lange, bis die Person womöglich erkennt, hoppla, das weiß ich selbst nicht.
Ich finde, das klingt sehr beeindruckend, was Sie da vorhaben, wenn Sie das tatsächlich auch in Ihrem eigenen Leben machen. Hut ab. Gibt es irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen, hier ist jetzt einfach Schluss, rote Linie, das breche ich ab?
Ja, also erstens, wenn Sie sich gefährdet fühlen, das muss ich mal grundsätzlich sagen. Oder wenn Sie das Gefühl haben, es eskaliert. Ich habe mit einem Vater gesprochen, der hat Kinder und eben auch eine Mutter, die seit Jahren verschwörungsgläubig ist. Es hat sich in der Corona-Krise nochmal verhärtet. Und die hat eines Tages gesagt, sie geht lieber ins Gefängnis, als Maske zu tragen. Und sie war da richtig laut. Und daneben waren seine 5-jährigen Kinder. Und die konnten dann gar nicht schlafen, weil die Angst hatten, dass die Oma eingesperrt wird. Und dann hat er sehr ernst mit ihr geredet und gesagt, das kannst du nicht machen. Und das hat auch ein bisschen was gebracht, dieses rote Linienziehen. Also wenn Sie merken, es werden Grenzen auch im persönlichen Umfeld überschritten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch wenn es ins Extremistische geht. Also ich würde erstens antisemitische Erzählungen als solche benennen und ansprechen, kontextualisieren. Aber Sie müssen schon aufpassen. Es gibt leider manche, die dann bis in die rechtsextreme Szene abrücken. Und da gibt es dann auch Grenzen, wo wir eigentlich im Strafrecht sind, beziehungsweise sogar in einer Gefährdungssituation. Die traurige Realität ist, manche werden wir nicht erreichen, aber ich glaube, wenn einem ein Mensch wichtig ist, sollte man es probieren und bei manchen klappt es dann doch.
Und da lohnt es sich dann, ja, hoffentlich. Ingrid Brodnik war zu Gast im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem Buch Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Das für 20 € erhältlich bei Brandstätter. Dankeschön, Frau Brodnik.
Sehr gern.